Ah, klasse. Schon wieder eine neue Folge von Borgert spricht. Diesmal mit Nina Goldberg. Die Nina ist eine lustige, ehrliche und schlagfertige Sprecherkollegin. Ein perfekter Gast also für ein Podcastgespräch. Ja, dann los geht's bei Borgert spricht mit Nina Goldberg. Du bist nicht das erste Mal hier bei mir im Studio.
Korrekt.
Im Podcast zwar schon, aber der ist ja noch recht jung. Aber du warst hier und hast eine Telefonwarteschlange eingesprochen.
Für die Holländer.
Für die Holländer, genau.
Für ein holländisches Geldinstitut, soweit ich mich erinnere.
Ja, richtig. Weil ich deren Kampagnenstimme war und dann haben die gesagt, so, das war alles schön und gut mit Ihnen, Herr Borgert, aber jetzt wollen wir gerne eine Damenstimme haben, zumindest in der Telefonschleife. Und dann habe ich dich vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, dann lass es wenigstens bei mir aufnehmen. Und dann habe ich dich vorgeschlagen und haben sie gesagt, ja, Nina Goldberg, das finden wir gut.
So kam es, dass ich mich zum ersten Mal hier in diesen Turm trauen musste.
Vorbei an den Monstern und die Wendeltreppe hoch.
Ja, also ich meine, jeder kennt ja diesen bunten Turm da. Ich weiß nicht, also, ne?
Das, ja, das Herkules voraus.
Das Herkules.
Das Vierfarbenhaus wird so.
Das Vierfarbenhaus. Ich bin ja Bonnerin, ich muss das ja nicht namentlich kennen. Aber trotzdem kennt ja jeder Arsch das Vierfarbenhaus. Und dann denkt man, was? Jetzt muss ich ernsthaft mal hier hin? Ich dachte, das wäre nur Deko.
Ja.
Dieses Stück.
Also von innen oder von außen wirkt es. Eher abschreckend hier, so ein bisschen die beiden drei Häuser, die hier sind. Ja, absolut. Aber schön, dass du dich wieder hergetraut hast, weil drinnen ist es ja dann kuschelig und gemütlich.
Drinnen ist es sehr kuschelig.
Es war auch sehr kuschelig im Café Fridolin vor einigen Jahren, als ich dich auch das erste Mal kennengelernt habe. Da hast du nämlich mit dem Thomas Küchler und mit der Anna-Sophie, glaube ich, war das. Habt ihr eine Lesung gehalten und ich habe für euch den Ton gezogen, damit ihr da euch nicht kümmern musstet.
Stimmt, das war ja unser Kennenlernen.
Ja, genau.
Das hätte ich vergessen sonst.
Ja, du warst ja auch aufgeregt in dem Moment, du hast ja die Lesung gemacht.
Nee, also ich werde einfach langsam richtig schlecht. Ich kriege alle Leute noch sortiert und weiß auch immer sehr gut, wie die heißen. Also auf mich trifft zum Beispiel nicht der Satz zu, mit Namen bin ich wahnsinnig schlecht. Also weil das, ich bin mit Namen echt gut eigentlich.
Ja gut, Nadine, dann erzähl doch mal.
Ja, dieses Initialerlebnis hätte ich vergessen, tatsächlich. Also
das war eine total lustige Lesung. Du kannst ja mal kurz erzählen, was war das für ein Projekt?
Es war so schön. Es hieß Teenie-Träume, die Tagebuchlesung. Und wir haben mehrere Tagebücher neben unseren eigenen verwursten dürfen. Also bin ich auch nachhaltig beeindruckt, dass Leute uns so sehr vertrauen, uns diese Relikte aus der Vergangenheit. Was Persönlicheres gibt es ja eigentlich nicht. Uns zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben wir da die besonders witzigen, besonders geisteskranken oder besonders langweiligen Stellen auch rausgesucht und haben die performt.
Du hattest so eine lustige Stelle, weil du hast dann wirklich irgendwie eine 15-jährige oder 14-jähriges, ja, also von Tagebuch von einer 14-jährigen, 15-jährigen vorgelesen, die dauernd immer an jedem zweiten Tag von irgendeinem anderen Mitschüler schwärmt.
Oh und Gott, ja, das ist eine alte Freundin von mir tatsächlich.
Das war so lustig. Ah, oh, ich bin so verknallt in Arne. Der Arne ist so toll. Nächster Tag, oh, Michi ist so süß. Der Arne ist so blöd.
Ich liebe Florian nicht mehr. Ich liebe nur noch, also aber der Arne wurde es ja auch, ne?
Ach so, das war dann die Auflösung schön.
Ja, also der
ist es auch tatsächlich jetzt.
Der wurde so 2, 3 bis 7 Mal erwähnt und dann am Ende haben die aber auch eine Beziehung geführt.
Aber das habt ihr 2, 3 Mal gemacht, ne? Das ist jetzt nicht mehr aktuell, ne?
Das ist nicht mehr aktuell. Es ist eigentlich schade, weil das war so ein Lesungsformat, wo man wirklich hemmungsfrei jeden einladen konnte, weil Pubertät hatte jeder mal. Es hat ja nicht jeder so ein Buch geführt. Aber diese Gefühle, die man ja, glaube ich, so zwischen 14 und 18 für absolut individuell hält, sind einfach universell.
Ja, und die vor allen Dingen total existenziell in dem Moment sind. Ne? Es dreht sich ja alles um den Arne dann in dem Moment oder um mich.
Es geht um den Arne. Und da kann man einfach wirklich jeden abholen.
Machst du denn weiterhin noch Lesungen im Moment? Also gut, im Moment ist ein bisschen schwierig.
Im Moment ist ein bisschen schwierig.
Oder war das, ich meine nur generell, weil ich mache selber nie Lesungen als Sprecher, weil ich da habe ich großen Respekt vor, irgendwie vor der Kunst. Machst du das noch?
Es ist leider sehr eingeschlafen mit der Mutterschaft. Die ich anerkannte. Dieses Bündel, was vor meiner Tür morgens lag, 2017. Nee, also jetzt ohne Quatsch, das ist leider total eingepennt.
Ist das denn generell viel Vorbereitung im Vorhinein auch? Oder sagt man, ja, wir setzen uns ja einfach mal zusammen, lesen das einmal durch und dann kommen jetzt auf die Bühne damit? Also nee, ist das so wie ein Theaterstück, dass man sich so...
Ja, nee, so horrormäßig viel Arbeit ist das natürlich nicht. Ist nur ähnlich horrormäßig bezahlt und honoriert.
Ja, besonders wenn man es selber veranstaltet. Ne?
Ja. Also wie gesagt, Tagebücher würde ich jederzeit wieder machen, weil das war einfach eine Riesensause. Und irgendwie haben die Texte auch nach dem 7. Mal vorlesen immer noch schrecklich Spaß gemacht, weil man wusste, jetzt kommt dieser Knaller mit dem weißen Anzug. Die Anna hatte nämlich einen Freund, der hatte irgendwie dann an ihrem 18. Geburtstag als Überraschung einen weißen Anzug an. Wovon sie hellauf begeistert war und hat sie mit Rosen bedeckt. Es war völlig absurd, das würde ich jederzeit wieder tun. Und wenn jemand sagt, hier komm lesen, hier ist dein Schein, den du dafür erhältst, bitte bereite das gut vor, dann mache ich das auch immer. So diese eigenen Projekte sind ziemlich verstorben bei mir. Das ist eine Mischung. Ich hatte vorher auch zwei Jungs, mit denen ich öfter was gemacht habe, der Nito und der Niklas, und der Nito zog in den Ruhrpott und dann war es das irgendwie auch.
Mhm. Da fehlt ein bisschen der Antrieb dann.
Sich irgendwie zu gucken, ob man es einmal die Woche schafft, sich zu treffen, um Texte rauszusuchen und so. Ja, und dann bekam ich halt ein Baby und damit war es dann sowieso erstmal hinfällig.
Gut, aber da hat man ja auch, freut man sich ja auch mit zu tun zu haben, denke ich mal.
Ja, da liest man auch sehr viel vor.
Wollte ich gerade sagen, man macht ja da eine andere Art Lesung dann in dem Moment, ne? Mit begeisterndem Publikum oder eben schreiendem Publikum.
Ja, es ist halt übel, ne? Die stehen ja so krass auf Wiederholung, diese Kleinstmenschen, dass sie einem jedes Buch zunichte machen, so gut es auch sei.
Oder du blätterst die Seite auf und willst dann, okay, jetzt hau ich hier voll den Sprecher raus und lese jetzt hier richtig schön vor. Ja. Nee, du wirst direkt weitergeblättert. Und dann Ente oder so.
Das ist denen halt auch scheißegal. Also Performance ist dir ja wirklich drecksegal. So. Hauptsache 47 Mal hintereinander. Danke.
Wann hast du denn das erste Mal eine Performance abgegeben und auf der Bühne gestanden oder Vergleichbares getan in deinem Leben?
Also ich habe neulich ein Fotoalbum angeguckt, musste sehr lachen, weil meine Mutter ins Fotoalbum reingeschrieben hat: Bei der Aufführung von Anne Kaffeekanne war Nina die Kanne. Ja, und dann.
Na gut, immerhin a Supporting Role.
Ja, ich hatte auch ein Mordskostüm, es war viermal so groß wie ich. Ich hatte so einen schönen 80er-Jahre-Pottschnitt und einen gestrickten Pullover an und diese absurd riesige gebastelte Kanne um mich rum. Aber war war eine tragende Rolle, aber keine Sprechrolle.
Ah, okay, du durftest nur Choreo machen.
Ja, die immer Kanne musste ja mit. Ja, ja. Die musste ja immer mitfahren mit der Anne.
Nicht da aus dem Lendenflüsschen. Ja, sind still davon.
Ja.
Ja, klar.
So, und dann kommt nämlich eine Stelle, da flog sie. Und was kommt dann?
Ja, ich verstehe immer Opadong oder Okaton.
Nee, Opadong ist nämlich richtig. Das hat meine Schwester mir letztens aufgelöst. Wir haben jetzt einfach 30 bis 34 bis 36 Jahre lang Yuppai-Dong gesungen.
Ah, okay.
Dachten, es sei ein Fantasiewort.
Und ich dachte, sie hätte irgendwie auch teilweise einen fliegenden Karton, mit dem sie fliegt. Dann flog sie im Karton.
Geil.
Weißt du, so ein...
Kann man viel gemütlicher Tee trinken.
Ja, genau. Ich bin damals, mein erstes Bühnenerlebnis war damals in der Kirche an Weihnachten beim Krippenspiel. Da durfte ich, ja, weiß nicht, ob es Kasper oder Balthasar war, durfte ich einen der drei Könige spielen. Und ich war, weiß ich nicht, 7 oder so. Und ich dachte, okay, ich muss jetzt schauspielern. Das macht man jetzt ja richtig gut. Und ich stehe vorne und meine Line war: Ach, was sind wir voll Verlangen über Berg und Tal gegangen. Und ich stelle mich da hin vorne und breite die Arme aus auf der Bühne und rufe laut durch die Kirche: Ach, was sind wir voll Verlangen. Weil ich einfach dachte, dramatische Pause ist das Wichtigste im Spielen. Dann haben erstmal alle gelacht. Ich dachte, warum lachen die denn jetzt die Heiligen Drei Könige aus?
Ja, das ist ziemlich gemein.
Ja, aber das, ich fand immer, ich war ja auch lange Messdiener und ich fand das gar nicht so toll in der Kirche wegen Kirche und Religion und Glauben, sondern für mich war das immer eine große Show. Ich war immer total fasziniert. Ich fand das so geil. Für mich war das so, wir machen jetzt hier so eine...
Musical.
Wir machen jetzt einfach eine Show. Ja, und dann sagt er was und dann klingel ich und dann, jetzt gehe ich mit dem Kreuz hier vorne hin, dann machen wir ein bisschen Rauch hier und dann ein bisschen Pyrotechnik quasi auch. Fand ich immer total geil.
Ja, aber es ist ja auch nicht unwahr.
Ja, ja, klar. Es ist einfach nur große Show für die Leute.
Ja, mit ganz festen Elementen, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Ab und zu mal ein Special Guest. Heute Featuring
Matthäus.
Ja, in der Kirche hatte ich auch meinen zweiten Auftritt. Dann irgendwelche Fürbitten lesen, auch ungefähr mit 7. Und ich habe mich beim ersten Wort verlesen und dann laut Scheiße gesagt. Das erzählt meine Familie bis heute sehr begeistert. Das hat aber auch niemanden gestört.
Ja. Aber hast du da schon gedacht, ich meine, da sind wir jetzt noch sehr früh dran mit 7. Das macht Spaß hier auf der Bühne so ein bisschen rum zu... Oder warst du aufgeregt?
Mir hat das richtig Spaß gemacht. Also... Doch, ich war schon sehr rampenseuch, auch als Kind und auch als Jugendliche. Mir ging das dann irgendwann für ein paar Jahre verloren, so in der Pubertät. Das kam dann erst so in den 20ern zurück. Ja, aber leider ohne diese Leichtigkeit. Also so dieses, ich nehme mir den Raum, auf den ich Bock habe, das habe ich dann nie wieder gehabt irgendwie. Macht mich vielleicht am Ende des Tages, um eine ganz eklige Floskel zu benutzen, zu einem sympathischen Menschen hier und da, weil ich versuche, darauf Acht zu geben, wer braucht auch noch Platz von meinen Mitmenschen. Aber ich finde, als Kind und Anfang Jugend hat das so eine Leichtigkeit. Man macht halt einfach, weil es sich gut anfühlt und weil man Bock hat.
Hast du Geschwister?
Ich habe 3 kleine Schwestern, ja.
Ach klar, bist du die Älteste, okay. Hast du mit denen dann auch mal irgendwie so damals noch so, wir haben eine Aufführung für euch vorbereitet,
natürlich.
Mama?
Natürlich.
Dann die Kostümkiste rausgeholt?
Ja, das, also absolutes Standardprogramm unserer Familie. Die Hunde wurden auch gern mit eingebaut.
Ah ja, toll.
Ja, einen sehr, sehr treuen Mischling. Und ich erinnere mich mit etwas Schauder daran, dass wir in einer Zirkusshow ihn wirklich über Stunden haben im Kreis laufen lassen. so einen nicht mehr aufgepusteten Kirmes-Helium-Ballon als Glitzerdecke um sich herum gebunden. Ja, und musste dann in unserer Manege Kreise ziehen. Jahrelang gefühlt.
Aber jetzt frage ich dann doch die Frage, als du dann sagst, mit 20 kam das irgendwann wieder zurück auf die Bühne, wie, dass du auf die Bühne möchtest oder performen willst, wo kam denn da der Auslöser, dass du sagst, ich gehe jetzt mal beruflich in die Richtung tatsächlich?
Es war ein richtig, richtig merkwürdiges Initialerlebnis. Ich bin nach dem Abi für ein halbes Jahr nach Indien gegangen.
Oh.
Ja, mit einem Freund, das war unfassbar toll und unfassbar stressig, also ja. Dazu später mehr gerne.
Wo sind wir denn jetzt? 2003, 2004?
4, 5. Mhm. Oder? Doch, 4, 5, ja. Yes, und dann waren wir irgendwie in Südindien und mittlerweile waren wir so 5, 6 Deutsche, die sich so zusammengefunden hatten und hingen extrem lange in einer kleinen Stadt namens Varkala ab, im Süden, wo es extrem unstressig war. Und da gibt es ja auch dann in den, warst bestimmt auch schon auf den Asien, du siehst so aus wie ein Asientourist.
Ich war tatsächlich auf Sri Lanka und schon mal in Shanghai. Das ist,
so, na gut.
Das ist das Asien, was ich gesehen habe. Shanghai ist jetzt nicht so wirklich
repräsentativ
für irgendwie asiatische Kultur. Aber Sri Lanka, da habe ich dann schon eher so einen indischen, hinduistisch, buddhistisch, weiß ich schon, worum es geht jetzt in deiner Story.
Und dann gibt es ja diese recht günstigen Hostels, in denen man wohnen kann. Die haben immer so Bücherschränke, wo dann in allen Sprachen irgendwie Bücher stehen, und da hatten wir uns immer welche rausgepickt. In Deutschland habe ich immer ein paar Kapitel vorgelesen, also vorbereitet und abends am Feuer vorgelesen.
Bis vorbereitet sogar?
Ja, natürlich. Ich hab das vorbereitet über tags und abends mit Bleistift, so wie wir es heute auch noch tun. Genau, und dann abends am Lagerfeuer vorgelesen, bis auch der Letzte eingepennt ist. Was ja bei Hörbüchern am Lagerfeuer, also war einfach schrecklich gemütlich. Und da habe ich mich zum ersten Mal bei dem Gedanken erwischt, dafür bezahlt werden ist. Klingt absurd, aber richtig geil. Das habe ich mich dann aber lange nicht getraut. Also irgendwie habe ich so lange noch nach irgendwas gesucht, was noch so eine Anbindung hat und nicht allzu künstlerisch ist. Ich dachte, vielleicht sowas wie Kulturjournalismus oder bla, was ist.
Aber
doch eine Schauspielschule geworden.
Aber freiberuflich oder sowas, davor hattest du jetzt weniger Angst vor der Selbstständigkeit? Oder hast du da in dem gar keinen Gedanken gemacht?
Nee, es ging mir, glaube ich, schwere Frage.
Also weil damals, ich bin nach der Schauspielschule, war ich noch auf der Medienschule, habe Mediengestalter, Bild und Ton gelernt, und unsere Dozenten haben immer gesagt, ja, viele von euch werden sich ja nachher dann als Kameramann oder Cutter oder so selbstständig machen. Und ich habe immer nur gedacht, ach, ich mache mich doch nicht selbstständig, was ein Blödsinn, weil ich gar nicht richtig begriffen habe, was das überhaupt alles beinhaltet und was das alles heißt. Und dann natürlich war ich sofort nach der Medienschule irgendwie selbstständig, ne? Weil dann hast du irgendwo angefangen und dann hast du eine Rechnung geschrieben und dann, ach so, ich bin jetzt schon selbstständig. So ist das,
ach,
ist selbstständig.
Das ist selbstständig,
ja, genau.
Verstehe.
Mein Vater war Arzt und hatte eine Praxis und dann hatte der angestellt und ich dachte immer, das wäre selbstständig. Du hast dann eine Firma und ein Riesenunternehmen und du musst logistisch was regeln und du musst dann.
Untergebene.
Ja.
Die du bezahlst.
Ja. Messen Sie meinen Blutdruck da drüben.
Nee, über das Berufsbild an sich, oder es ging mir da jetzt, glaube ich, gar nicht um den Sicherheitsaspekt. Sondern eher um dieses, traue ich mir wirklich zu, einen künstlerischen Beruf zu haben, also so als so die Sicht auf mich. Ich glaube, ich wollte eigentlich keine Künstlerin sein, um Teufel komm raus. Mhm. Das fand ich irgendwie gruselig.
Ja, da kommen wir nochmal zurück auf, das macht dich ja dann vielleicht auch, wo du gesagt hast, das macht mich vielleicht sympathisch oder das klingt sympathisch, dass du dann sagst, ich will jetzt nicht unbedingt auf die Bühne und alle anderen sollen gefälligst hingucken, ne?
Ja, nee, also so Kollegen kennt man ja auch.
Ja, die haben dann sicherlich auch ihr Talent in dem Bereich,
klar.
Aber man denkt auch manchmal schon, okay, jetzt ist auch gut, ne?
Ja, und wenn man sich dann privat trifft, denke ich, dann spätestens ab da muss Platz für alle sein, sonst wird das einfach unorganisch und unangenehm.
Ja, ja, das soll ein Gespräch sein, keine One-Man-Show dann irgendwie.
Also die kann man mal gucken, sucht gerade einer irgendwie wirklich, ist jemand an Austausch interessiert oder sammelt einer neue Fans, die ihm hinterherlaufen.
Nach dem Gespräch immer, und ich bin auch übrigens bei Instagram und Facebook, wenn ihr das Gespräch gefallen hat.
Nee.
Aber du sagst, es ist dann trotzdem auf der Schauspielschule plötzlich. Auf der Schauspielschule bist du dann gelandet plötzlich, ja?
Vor Indien dachte ich, wenn ich von dieser Reise zurückkomme, gibt es irgendeine mordscoole Stadt zu erobern für mich. Was weiß ich, Hamburg oder Berlin oder was auch immer.
Als generell als Mensch,
als
oder?
Generell als Ort zum Leben. Ich komme aus einer richtig schönen Kleinstadt, Siegburg. Kennst du bestimmt, fährt der ICE durch vorne. Und dann kam ich von 6 Monaten zurück und war so schrecklich dankbar, wieder zu Hause zu sein. Mit meinen Freunden, meiner Familie und Bechamelsoße und fließendem Wasser und so. Das fand ich alles so gut. Ich dachte, ich muss hier bleiben. Ich muss unbedingt hier bleiben. Und dann habe ich die Alanus Hochschule gefunden. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so berühmt ist sie nämlich. Ist quasi eine Waldorf-Uni zwischen Bonn und Köln. Eine halbprivate. Also machst auch viel Studium Generale, das fand ich ja ganz gut, dass man nicht so ein krasser Fachidiot wird. Und
das liegt jetzt an dir, die berüchtigt zu machen, ne? Dass du dann die Tochter der Schule, der
das gibt wohl keinen mehr. Aber nach uns kamen wirklich noch ganz viele andere tolle Studenten, die das, glaube ich, eher schaffen werden.
Ah, okay, gut.
Als unser Jahrgang. Ja und ich habe auch tatsächlich nur dort vorgesprochen. Ich habe nicht diese Tournee gemacht.
Das habe ich aber auch schon von vielen Kollegen gehört, die saßen. Also ich selber auch. Ich habe mich nur bei einer Schauspielschule beworben und da hat es dann geklappt.
Welche war es denn bei dir?
Theater der Keller.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Faulheit zu tun hatte damals irgendwie, sondern nicht, oder mit so, komm, wenn es da klappt, dann ist cool, sonst machen wir was anderes.
Also ein bisschen magisches Denken.
Ja, so ein bisschen irgendwie auch vielleicht der Glaube daran, dass ich am Sonntag geboren bin und als Sonntagskind irgendwie vielleicht da. Das wird schon immer, hat schon immer Jodi Jange irgendwie.
Ja, ging ja dann
ja, auch. Ja, hallo, Jutti Jange. Ja, ist Jutti Jange bis zum 2. Jahr, als ich dann die Prüfung nicht geschafft habe und dann von der Schule geworfen worden bin. Und deswegen habe ich die Ausbildung gar nicht fertig gemacht. Ich bin also gar kein Schauspieler.
Naja, ist ja ein ungeschützter Beruf.
Ja, genau, eben. Also, ich bin ja, jetzt bin ich plötzlich Podcaster. So, zack. Mikrofon vor die Fresse gehalten. Jemand auf die Couch gesetzt, Podcaster.
Ja, ich bin auch noch Influencerin und Gesundheitsexpertin. Ja. Alles, was man so sein darf.
Ja, ja, genau.
Schamanin. Ist auch ungeschützt. Coach für whatever sind auch alles ungeschützte Berufe. Ist ein bisschen gruselig.
Ja, das stimmt.
Autor darfst du auch ab morgen dich nennen.
Nee, aber du, jetzt mal ernsthaft, du bist auch Texterin. Du schreibst auch Texte.
Ich schreibe auch Texte, was mich zur Texterin macht.
Was schreibst du denn da so? Und wofür? Bist du als Ghostwriterin für irgendwen tätig oder schreibst du, sagst du, ich schreibe Gedichte, deswegen bin ich Texterin?
Nee, Gedichte kann ich gar nicht. Mhm. Ghostwriting findet statt. Und das finde ich richtig schwierig, so, weil, also es erinnert mich so ein bisschen an, das mache ich jetzt so seit 2 Jahren und ich hätte das ja auch vorher schon jahrelang behaupten können, weil du darfst ja nicht sagen, für wen du arbeitest, so, also die Texte unter sich schieben sich sowas natürlich schon mal zu, aber ansonsten ist das wirklich ein absolutes No-Go, habe ich mitbekommen in der Szene, zu verraten, für wen man schreibt. Und mich erinnert das so an im Kindergarten sagen, also Leute, ich bin ja eigentlich ein Vampir, aber das kann ich nur nachts. Und nachts ist nie Kindergarten, also werdet ihr es leider nie sehen, sorry. So, weißt du?
Ja,
ich könnte das ja einfach behaupten, seit Jahren.
Dass du eigentlich schon längst Ghostwriterin bist.
Seit 10 Jahren, ja, für die ganz großen Nummern.
Aber wer darf ich leider nicht sagen.
Verstehst du?
Ja, ja, ich verstehe schon.
Voll doof. Aber ist wahr.
Aber hilft das nicht auch ungemein, als Texterin dann auch Sprecherin zu sein? Denn ich finde, ich spreche so ein Automagazin regelmäßig, ne? So ein Fernsehautomagazin.
Eins, und das man kennt?
Nee, das kennst du nicht. Das heißt Car News TV und das läuft, es läuft auch nur auf so Regionalfernsehen, irgendwie läuft das dann. Das lief mal bei Center TV früher auch. Das wird eingekauft von diversen Sendern und das läuft auch noch irgendwie im Internet viel.
Ist auch geil, dass ich das überhaupt frage, als würde ich andere K-Magazine total runterrattern können.
Es ist leider nicht Bleifuß TV. Ah, das hätte ich gekannt, ja. Na jedenfalls, da kommen halt immer wieder irgendwie so dieselben Begriffe vor, die mittlerweile schon so als Vokabel abgespeichert sind in meinem Kopf, dass ich die Texte mittlerweile da gar nicht mehr vorbereiten muss, sondern ich stelle mich einfach in die Kabine und lese vor. Und wenn dann da über 2 Zeilen steht, Torque Vectoring System, dann stolper ich da nicht mehr drüber, weil ich sehe schon, man liest da immer so ein bisschen ein paar Wörter vor. Und diese Wörter oder auch Doppelkupplungsgetriebe, PDK oder sowas, die gehen dann schon so weit runter, wo andere vielleicht erstmal stolpern würden, weil ich das aber schon so oft drin habe Und da denke ich mir als Texterin, wenn man als Texterin dann Texte schreibt und bestimmt, wo die Sätze hingehen, da kriegt man doch wahrscheinlich auch ein viel besseres Gefühl für Satzstrukturen von alleine schon und kann dann auch besser lesen. Oder kommt mir das nur so? Meinst du, ich frag dich?
Ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, wenn du Texte verfasst und heimlich auch Sprecherin bist, dann gelingt es dir eventuell ein bisschen schneller oder besser, wirklich sprechbare Texte abzuliefern.
Ah, okay, sprechbare
ich glaub,
Texte, ja.
So rum eher.
Und schreibst du auch eher sprechbar? Also ich mit wenig Relativsätzen und Spiegelschrift?
Ja, ja, ja. Mhm. Das sind halt auch Bühnenprogramme zum Teil für Comedy-Leute.
Ah, okay.
Genau, und das, da ist ja eh die absolut allerdirekteste Rede, zu der man fähig ist, gefordert.
Was beinhaltet denn alles das Ghostwriting? Also ich kenne es tatsächlich nur von Büchern, wenn jemand ein Sachbuch schreiben will oder weiß ich nicht was Buch, ein Roman oder so.
Also ich bin da jetzt wirklich noch keine Fachperson. Es gibt drei Menschen, für die ich das schon in verschiedenen Umfängen anbot, die auch alle zufrieden waren. Und da habe ich teilweise Kolumnen gemacht oder an den Bühnenprogrammen mitgearbeitet oder so.
Ja. Mhm. Und ist das dann auch immer mit viel Recherche verbunden oder,
ja,
oder mehr nur Satzbau und deren Gedanken in Worte fassen?
Es gibt wirklich jede Form. Also es gibt auch, dass die Künstler selber sagen, guck mal hier, das sind all meine Ideen, aber mir fehlt hier die Struktur. So. Aber für Struktur bin ich auch nicht die Richtige. Dafür gibt es noch andere Leute.
Ich frage mich jetzt, was kannst du denn dann?
Ich kann nicht so viel tatsächlich, wirklich. Also es ist eins.
Am Lagerfeuer vorlesen.
Das geht. Ich glaube, es gibt auch einen Namen dafür, ich glaube Münchhausen-Syndrom oder so, wenn man immer denkt, bald kommt's raus, dass ich nichts kann.
Ja, ja, ja. Ich nenne das, also ich kenne es auch als Münchhausen, oder im Englischen sagt man das Imposter-Syndrom.
Ne, Alles klar.
Ne, okay. Und wir sind ja hier total amerikanisch unterwegs, deswegen ist es hier mit das Imposter-Syndrom, ja?
Ich glaube, das habe ich richtig schlimm.
Das kenne ich auch. Ich halte seit neuem, gebe ich Synchron-Workshops. Jetzt am Wochenende auch wieder ein.
Ja, da hätte ich so. Das auch, ja.
Und als ich da gefragt worden bin von der Schauspielschule, möchtest du hier bei uns einen Synchron-Workshop halten? Habe ich gesagt, ich bin doch selber.
Warum?
Also ich mache zwar jetzt seit einigen Jahren, aber ich kann auch gerne was beibringen.
Kannst du dann aber doch, ne?
Ja, also mache ich dann doch und ich habe mich auch gut vorbereitet und es macht auch Spaß. Und die Leute hängen mir auch an den Lippen, weil es sind oft Einsteiger tatsächlich, die noch nie was damit zu tun gehabt haben. Und ich bin dann manchmal überrascht, welche Themen oder welche kleinen Unterthemen, die so sehr interessieren. Dann erzähle ich denen irgendwie, ja, und dann beim Synchron, dann gehst du ins Studio rein und dann sagst du dem Regisseur guten Tag und dann schaust du ins Synchronbuch, schlägst das auf und dann, Moment, wir haben vier Fragen. Ja. Was macht ein Regisseur? Wie sieht ein Studio aus? Und was ist ein Synchronbuch? Und dann erzähle ich darüber eine Dreiviertelstunde, wo ich gedacht habe, da fliege ich ja einfach nur so drüber. Aber das macht mich dann doch irgendwie zu einem Experten, im Gegensatz natürlich zu den Lehrlingen.
Ja,
und dann plötzlich bin ich Coach. Und zack, habe ich mich wieder.
Ja, zack, neuer zack, Beruf. Ja. Aber dann sag mir doch mal, wann hört das denn auf? Also ich bin jetzt 36.
Mhm.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Business.
Ich bin auch ein Jahr jünger als du. Ich kann ja nicht sagen, wann das aufhört. Weil,
das ist doch furchtbar. Also ich.
Aber das macht ja, ich glaube, das macht dich dann auch wieder sympathisch, weil du dann niemals, das kann ja dann nur umschwappen in Arroganz fast, oder nicht? Oder gut, es ist wahrscheinlich so ein kurzes Fenster, wo es Selbstbewusstsein ist.
Mhm.
Und du fühlst dich gut und dann irgendwann bist du halt der Arsch, der so, ja, ich mache übrigens auch das. Und
ja, aber es kann ja nicht sein, dass das einfach die lineare Folge ist, dass man entweder die ganze Zeit denkt, ich staple da hoch, bald entdecken sie, ich kann doch nichts. Das ist doch alles nur Zufall irgendwie, dass ich davon jetzt schon eine Weile leben kann. So, es kann doch nicht sein, dass das da nur so eine Mini-Strecke gibt, bei der man sich gut fühlt und selbstbewusst und aufzählen kann, was man kann und das auch irgendwie so mit Eiern. So, dass dann aber auch direkt schon wieder irgendwie so der Umschlag droht, irgendwie eine Mordshybris zu
kriegen. Ja, das habe ich jetzt einfach so behauptet mit dem Umschwung. Aber ich glaube, es ist dann einfach von Auftrag zu Auftrag oder von Job zu Job.
Auftrag zu Auftrag. Meinst du, okay.
Ja, weil wir ja auch als Sprecher oder als Schauspieler so ein breites Feld an diversen Genres oder Sprechgenres oder so abdecken, da kann es sein, dass ich morgens, ja, will ich jetzt nicht sagen, dass ich so viele Jobs am Tag hätte. Sagen wir mal, ich gehe einen Tag ins Studio und spreche eine Werbung und Werbung mache ich viel oder so und dann denke ich, ach, das kann ich richtig gut. Hm. Und am nächsten Tag bin ich im Synchronstudio, da ist auch nur ein Mikrofon und ein Studioraum und ich bin da aber vielleicht aufgeregter. Ich glaube, das gleicht sich dann einfach gut aus. Und wenn das Team da stimmt in dem Studio und du fühlst dich wohl, dann ist das vielleicht auch der Moment, wo du dann auch nicht denkst, ich bin jetzt der Hochstapler hier.
Das wäre schön. Ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall, weil privat habe ich das irgendwie hingekriegt. So ab 30 ging es aufwärts, dass ich dachte, nee, ich bin vermutlich dann doch eine liebenswerte Person. So, es gibt Menschen, die halten mir die Treue und ich denen. Also das, ne?
Ab 30 ist ja sowieso, ich finde, man sollte sowieso das Erwachsenenalter eigentlich erst ab 30 irgendwie einstellen,
ja,
oder?
Weißt du? Ja, finde ich okay. Ich bin dabei. Hier ist dein Führerschein und dein Wahlzettel. Du bist jetzt 30.
Ja gut, der Wahlzettel, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber generell, bei was man so behaupten kann, von wegen, ich habe die Welt verstanden und ich weiß, wie man mit Menschen umgeht und wie das alles funktioniert. Das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, als du aus Indien gekommen bist damals, oder?
Dass ich dachte, wie die Welt,
ja,
dass
genau.
Ich wüsste, wie...
Also das habe ich auch schon früh gedacht. Und dann habe ich jedes Jahr immer neu gedacht, nee, jetzt weiß ich's.
Ja,
achso,
war Quatsch.
Jetzt.
War
ja,
Quatsch.
Ja, war Quatsch. Ja.
Nee, nochmal neu.
Es gibt diesen schönen Spruch bei meiner kleinen Schwester, als sie damals 13 war oder so, ist sie ins Zimmer gegangen zu meinen Eltern und sagte ganz stolz, als hat sie sich irgendwie angezogen und irgendwie die Haare gemacht, kam von mir und sagte, Leute, ich glaube jetzt, ich habe fürs Leben meinen Style gefunden.
Oh Gott, ist das schön.
Das halten wir immer noch so gut vor.
Wie alt ist sie jetzt?
Jetzt ist sie 26.
Ich kann es nicht mehr hören, dass
nee,
das,
richtig.
Als sie halb so alt war wie jetzt, leider aus Versehen...
eine Gothic-Phase hatte, wo sie ihren
Style... War eine
Style...
Gothic-Phase auch noch.
Ja, also es war so angehaucht. Es war auf jeden Fall schwarze...
So Emo.
Ja, ja, Emo Dings. Eher, nicht Gothic, genau. Also es war jetzt kein Lachmantel im Spiel.
Ja, ich habe im selben Alter zu meinem Vater mal gesagt, Papa, du kannst jetzt aufhören mit Erziehen. Mein Charakter ist gefestigt.
Ich bin jetzt ein geschliffener Diamant.
Ja, du kannst ja das jetzt sparen. So, da hat er auch schlimm gelacht. Ihm sehr übel genommen. Kann ich heute natürlich gut verstehen.
Gab es da Momente bei dir auf der Schauspielschule, wo du dachtest, da muss ich ein bisschen an mir arbeiten, so soll das laufen? Sie schüttelt den Kopf, liebe Leute. Sie schüttelt den Kopf.
Ich schüttel den Kopf, weil da so gar nichts klingelt und ich dann direkt misstrauisch werde, ob ich irgendwas verdrängt habe. aber ich glaube tatsächlich, nein. Also ich habe es schon währenddessen als wahnsinnigen Luxus empfunden, dafür, also natürlich, wir haben Geld dafür bezahlt, ne? Aber so viel Zeit aufwenden zu dürfen, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, ne? Irgendwie so in sich reinzuspüren und was weiß ich, dann immer dieses Warmklopfen morgens und kleine Achtsamkeitsübungen. Jetzt gehen wir aber noch zusammen ein bisschen Sport machen und so. Also es war ja so viel so Wellbeing-Krams, den man dann ab 30 kaum noch in sein Leben integriert bekommt, zeitlich, für den man wahnsinnig viel Zeit hat und der teilweise Hauptaufgabe war. So, heute beschäftigen wir uns 6 Stunden mit unseren Füßen. So.
Und spüren da mal rein. Ja, ja, verstehe.
Wie fühlt sich das an? Da mussten wir auch in den ersten Semestern irgendwie so Passanten verfolgen und Gangarten kopieren und so. Das war total toll. Aber das, ja, wie gesagt, habe ich damals schon als luxuriös empfunden, dass das jetzt nicht nebenher läuft, damit man sich abends gut fühlt, sondern darum geht es jetzt heute. Voll der Luxus.
Wie ging es denn dann nach der Schauspielschule weiter für dich? Bist du da direkt gut reingesprungen oder hast du da in Siegburg gesessen und gedacht, ja, dann gehe ich nochmal nach Indien?
Nee, also ich habe schon lange nicht mehr in Siegburg gesessen, sondern in Bonn.
Immerhin,
also, okay. War ich in einer Stadt angekommen. Danach war es erstmal richtig kacke, weil ich habe so eine Panikstörung entwickelt über die Schauspielschulenjahre. Also ich konnte die letzten Auftritte auch nicht mehr ohne Medikamente machen tatsächlich.
Oh.
Ja, ich habe dann immer Angst gehabt, dass mein Kreislauf versagt. Das kennen die Paniker auch, dass wenn man so ein Mini-Dings in seinem Körper fühlt, was weiß ich, irgendeine kleine Irritation. Und dann guckt man da so doll hin und verstärkt die dadurch im Kopf, sodass du halt wirklich im Zweifel irgendwann ohnmächtig wirst. Das kann dann passieren.
Mhm.
Und dann habe ich immer so ein Medikament genommen, das heißt Womex.
Kenne ich.
So ein Reisemittel.
Ja,
ne?
Ja, oder eigentlich, wenn einem schlecht ist, betäubt so ein bisschen den Bauch,
genau,
und
das,
so und macht müde vor allen Dingen.
Macht, ja, wenn man normal drauf ist, macht das müde. Wenn du so auf Adrenalin bist und so im
macht's
Strudel,
normal.
Macht's normal.
Mhm.
Genau. Ich habe die neulich auch nochmal genommen, wegen schlecht, und dachte, ach du Scheiße, wie hoch muss ich gedreht haben, dass die mich auf normal gepegelt haben, ne?
Weil du wenn du das embraced, sag ich mal, dann kannst du in einer Viertelstunde einschlafen sofort, nachdem du die Womex genommen
sofort
hast.
Sofort,
ne?
Ja. Mega geil und auch so ein richtiger drogiger Deep Sleep irgendwie, ne? Kannst dich so richtig fallen lassen, richtig die Watte umfängt.
Womex, Sponsor von Borgert spricht. Schlafen Sie durch den Podcast.
Ja, so, und deshalb musste ich dann erstmal schön fleißig Therapie machen nach der Uni. Also ich habe im Kiosk gejobbt und fand mich richtig blöd, selber, Selbsthass 1000 Level.
Mensch.
Und habe mir eine tolle Therapeutin gesucht und habe da mal 1,5 Jahre im Grunde nicht viel mehr gemacht, als mich sortiert. So, und das wieder in den Griff gekriegt.
Trotz der vielen Selbstfindung und körperlichen zu dir kommen während der Schauspielschule.
Ja, vielleicht war
warst
das
du da
ein bisschen
so aufgeregt?
Viel.
Oder, also hast du viele Auftritte schon gehabt während der Schauspielschule, dass du aufgeregt warst? Oder?
Nee, es war einfach, ich habe so einen Film mit funktionieren müssen irgendwie schon immer. Mit Erwartungshaltungen und ja.
Hast du denn derzeit noch so irgendwie Probleme mit Überarbeitung oder Burnout, nah davor? Oder womit kann man das vielleicht vergleichen überhaupt?
Nee, Moment, jedes. Also es kam immer wieder in Phasen zurück, aber nie mit dieser Brachialität. Mhm. Also nie wieder so, dass ich das Gefühl hatte, diese Fick-Panik sorgt dafür, dass ich das Leben, so wie ich es gerne leben würde, nicht leben darf oder kann. Das ist Gott sei Dank nicht wieder passiert. Gab immer wieder Phasen, wo ich richtig mich hart dagegen lehnen musste und dachte, nein, du übernimmst es nicht jetzt hier. Hat sie natürlich trotzdem, Panik ist richtig kräftig.
Ja, ja, klar. Man redet sie sich teilweise dann noch stärker, ne? Oder man denkt sie sich dann stärker noch.
Ja, es fühlt sich ja teilweise wirklich an wie eine externe Stimme. Also es hört sich jetzt an, als hätte ich richtig einen am Sender, aber du kriegst das ja oft, diese Kaskaden auch nicht mehr eingefangen. Das ist ja ein Programm, was einfach läuft. So. Plötzlich merkst du, okay, ich habe mir eine richtig geile Dystopie überlegt. Fett. So. Habe ich gar nicht gemerkt. So. Hätte ich vielleicht auch was Produktives erzeugen können mit diesen Gedanken, wäre irgendwie cooler gewesen.
Stattdessen habe ich die Hölle in meinem Kopf kreiert.
So, genau.
Aber du bist rausgekommen aus dem Strudel damals dann, nach der Schauspielschule, und dann hat es irgendwie angefangen, zum Glück.
Dann hat's, dann, ja, genau. Dann,
hattest du neuen Mut oder hast auch neues Glauben an dich selbst gehabt wieder?
Irgendwann ging's. War ich nochmal in Asien.
Ach, tatsächlich, ja?
3 Monate, ja.
Da siehst du auch so aus, als wenn du öfter...
Wie bitte? Ich rieche nicht nach Patchouli, ich trage keine Dreadlocks, ich sehe überhaupt nichts
ganz
von mir.
Ganz gelb von Kurkuma.
Boah, ja. Nee, ich war dann nochmal 3 Monate mit David unterwegs, den ich auch später heiratete. Und danach ging es, komischerweise, irgendwie. Dann habe ich so die ersten Kontakte geknüpft und es ging tatsächlich alles über Netzwerk. Alles über überall erzählen, was man machen will, und dann wussten das viele. Und hier, wir bräuchten für unser Unternehmen so einen kleinen Film. Und dann kannte ich schon jemanden über einen Freund von David, der ein Studio hat, und kann ich diesen Film bei dir machen? Und so, da habe ich dann zum Beispiel den Kollegen Che kennengelernt in dem Studio.
Ah, ja.
Den Che Koch, der war ja auch schon hier, ne?
Genau. Yes.
Und so zog sich das dann weiter. Aber es war eine einzige Klinkenputzerei.
Ja, es ist ja eigentlich fast auch immer noch, ne? Also natürlich ist man irgendwo etabliert, sage ich immer gerne, bei manchen Kunden, die man vielleicht hatte als Stammkunden. Aber trotzdem musst du immer wieder nochmal sagen, übrigens, mich gibt's noch, falls ihr mich vergessen habt. Hier sind 9 Demos.
Findest du das auch den schlimmsten Teil der Arbeit?
Ja.
Oder geht?
Geht, weil ich mach's ja wirklich, also ich mach's nicht so, dass ich versuche die Balance zu finden zwischen hey, remember me und hey, wie geht's euch denn eigentlich? Weißt du, so dass es mehr eine Sache ist wie hey, wollen wir nochmal zusammenarbeiten? Ich habe übrigens hier ein paar coole Projekte gemacht, schaut mal rein, vielleicht habt ihr ja auch mal bald was, wo ihr mich für braucht, und weniger please give me a job, ich brauche unbedingt euer Geld und guckt doch mal, wie geil ich eigentlich bin. Also das damit habe ich auch Probleme. Sondern wenn ich mich irgendwo nochmal melde oder zum ersten Mal melde, ich rufe meistens auch erstmal an, immer. Ich rufe immer an.
Guck mal, mach ich nie.
Ja, weil ich weiß selber, wie das ist hier, wenn ich in mein Studio E-Mails bekomme. Leute sagen, ich habe eine total tolle Stimme und ich sollte mal, ich meine, das ist natürlich jetzt der Extremfall, aber auch einfach so ungefragt, ich bin Sprecher, ich bin Sprecherin, hier sind ein paar Demos. Dann sage ich, okay, cool, danke, habe ich was im Pool, aber ich habe keine Ausschreibung gemacht, ich brauche dich jetzt gerade nicht, tut mir leid. Dann ist für mich mehr Arbeit, darauf zu antworten überhaupt. Deswegen rufe ich meistens an und sage, hey, ich bin der Michael, ich bin Sprecher und Synchronschauspieler, wollte mich mal vorstellen mit ein paar Demos, wenn das für eure Projekte interessant ist. Und dann kommen meistens, wir haben gerade ein Riesenprojekt schon am Start, sorry, wir können dich nicht gebrauchen, oder ach, eine junge Stimme, das ist ja klasse, ja, schick doch mal rüber. Weil in dem Moment ist ja schon mein Produkt, die Stimme, das, was ich auch direkt schon mit dem werbe.
Ja,
ne, irgendwie.
Das stimmt, ja.
So schätze ich dich auch eher ein. Du bist ja auch so ein lustiger, netter, geselliger Typ. Ich glaube,
ich bin richtig gesellig.
Ich bin richtig gesellig. Ich habe richtig Spaß hier an dir. Ich glaube, da kann man dann einfach auch schnell Sympathiepunkte sammeln, wenn man den Mund aufkriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, und gerade Sätze rausbringt und einfach ein bisschen Quatsch macht auch am Telefon.
Ja, ich bin nicht der Anrufer, aber wenn ich da bin, bin ich auch quatschmachbereit. Das stimmt. Ja.
Aber ich finde es auch kacke, dann ist das Telefonat schön und dann, ja, schick doch mal rüber, wir melden uns, und dann hörst du halt nichts. Und dann schreibe ich jetzt nochmal eine E-Mail, hey, habt ihr die Demos schon mal gehört oder ich wollte mich nochmal melden? Das ist halt schon dann irgendwie, dann kriege ich auch einen Brechreiz, weil das macht dann auch keinen Spaß.
Einfach unangenehm. Sehr, sehr unangenehm.
Ja, genau, richtig. Aber du hast auch recht, es geht dann meistens, kommen die schönsten oder die tollsten oder auch die lukrativsten Jobs zufällig einem in den Schoß gefallen, ne? Weil jemand einen vorschlägt, ein Sprecherkollege sagt, ich habe hier einen Job, den kann ich leider nicht machen, frag doch mal den Michael oder so, oder ich habe mal mit der Nina zusammengearbeitet, die ist super, ne? Dann plötzlich braucht jemand eine Telefonwarteschleife, weil er meine Stimme nicht mehr will.
Ja, mich hat zum Beispiel gestern jemand angerufen und der hat wiederum einen Kompagnon, der damals in einer ganz anderen Produktionsfirma irgendeine Doku gemischt hat, in der ich Voice-Over gemacht habe und fand mich irgendwie toll und hat sich quasi meinen Namen vor ungefähr 4 Jahren gemerkt, um den dann gestern irgendwo ins Rennen zu schmeißen. So, ich meine,
das ist fast schon ein bisschen creepy.
Es ist fast schon, schon ein bisschen creepy. Ich habe mich einfach mega gefreut, weil das ja die, wenn es kacke läuft, sind ja das die Sachen, die man nicht für möglich hält. Dass im Hintergrund, hinter den Kulissen, irgendwas, irgendwie dein Zettelchen mit deinem Namen drauf weitergereicht wird. So, das hältst du ja nicht für möglich. Glaubst ja erst wieder, wenn dann einer sagt, doch, ist so, hier, ich habe den Zettel bekommen.
Ja, das stimmt. Da wird man am liebsten immer Bescheid wissen, wo das gerade läuft, oder nicht?
Ja, doch.
Irgendwie schon, ne? Weil dann rufst du irgendwo an und sagst, ich habe lange nicht mehr von euch gehört und dann kriegst du von denen nachher gesagt, ja, oh, wir hatten dich letzte Woche im Casting, du bist leider nicht geworden. Ja. Und ich so, gut. Jetzt hast du mir nur von der Niederlage.
Ich kann halt nichts. Nee, so schnell geht's dann auch
nicht. Ich kann halt nichts. Du hast dann auch Schauspiel gemacht? Mhm. Und wie bist du dann daran gekommen auf die Bühnen? Auch durch, ich würde das gern machen, ich habe es gelernt, bitte bucht mich, weil das geht ja jetzt nicht so einfach.
Ach so, meintest du das? Nee, habe ich eigentlich fast nicht.
Ach so, das dann gar nicht.
Okay. Nee, ich habe das quasi mitgelernt, aber ich habe nie klassisch Bühnenjob gehabt. Nie.
Interessant, habe ich auch nicht gemacht. Auch aufgrund meines abrupten Abbruchs, Sprecher,
Abbruches.
Professioneller Sprecher. Ja, danke, da kommt die Texterin und verbessert, sehr gut. Mein Gott. Der Schauspielschule. Aber ich hatte damals einfach dann keine Lust, die zeitlichen und finanziellen Mittel da reinzuballern, mich da irgendwie mit Demoband und Headshots irgendwo zu bewerben. Ja. Und ich wollte auch nicht irgendwie nach Ludwigshafen ein 2-Jahres-Engagement unterschreiben.
Ja. Für mich ist das Beispiel, was ich sage immer, ich war auch nie bereit, für 700 Euro netto im Monat den Esel in Ochse und Esel in Dinkelsbühl zu spielen. So, das klingt
Kaffeekanne,
irgendwie, Kaffeekanne, ja? Kaffeekanne, immer wieder, auch für kein Geld. Das klingt gemein, so meine ich das nicht. Ich glaube, das ist einfach wirklich so eine Bocksache. Brauchst du die Bühne oder brauchst du sie nicht? Und in dem Maße brauchte ich sie nicht. Ne, ich habe mich dann wahrscheinlich in Sprechsachen total unter Wert verkauft in den ersten Jahren oft, weil ich so Bock hatte auf Sprechsachen. So.
Hattest du denn da am Anfang irgendwie eine Art Mentor oder jemanden, eine Agentur, die dir da geholfen hat, gerade bei irgendwie Bepreisung oder eigener Werbung oder hey, mach doch mal eine Website
dann,
oder so?
Ich hatte dann 1, 2, 3 Kollegen, die schon länger dabei waren, die ich einfach immer gefragt habe, damit ich irgendwie nicht rumdampe oder so. Und den VDS gab es da ja auch schon, ne? Da konnte man ja auch immer Preise nachgucken. Verband Deutscher Sprecher, wir suchen immer Mitglieder.
Bist du auch dabei?
Klar.
Ja, hier
ich find's voll geil.
Ja, letzte Woche war der Benedikt hier und hat quasi damit angefangen, mich zu werben. Ich bin da auch noch nicht drin, aber jetzt habe ich ja fast schon keine Wahl mehr.
Ja.
Nee, aber ich habe auch schon oft damit geliebäugelt.
Ich meine, klar, das kostet Geld, aber A, ist das nicht ganz schlimm viel.
Ja, ich meine, das war auch jetzt nicht der Grund, warum ich sagte, ihr kriegt kein Geld von mir.
Und ich finde, wir sind so alleine oft. So Mutterseelen alleine, dieser ganze Freelancer-Kram ist irgendwie, um was man sich alles alleine kümmern muss. Und dieses Gefühl, so, wir haben so einen netten kleinen Berufsverband und da sind wirklich viele tolle, sympathische, witzige Kollegen drin. Und man sagen kann, so da bilden wir ein Team, können auch als Team auftreten, auch wenn das im Gegensatz zu anderen Berufsverbänden natürlich pipi klein ist, aber es ist toll.
Da muss ich auch sagen, das hat mir geholfen damals am Anfang, dass es so dann diverse Facebook-Gruppen gab von Sprecher, das Sprecherforum oder so, wo man dann reingekommen ist. Ne? Und um einfach da mal Sprecher nachzufragen, hör mal, ich habe das und das bekommen, die bieten mir so und so viel an, ist das normal? Und dann hast du manchmal bekommen, ja, das ist ja nicht ein guter Preis, nur so lernst du es ja auch. Oder nee, das ist total unter Wert, Junge, mach das mal nicht.
Das sage ich auch Anfängern immer, dass sie sich bloß melden sollen, weil es erstmal, wenn man vorher irgendwie nur geputzt und gekellnert hat, so wie ich auch vorm Berufsleben, klingt das halt oft erstmal arschviel, so, was einem da angeboten wird.
Was ist denn dein Lieblingsgenre so im Sprechen? Was machst du denn am liebsten da? Oder was machst du überhaupt viel? Telefonwarteschleife weiß ich.
Synchron weiß ich. Kann ich. Synchron mache ich gar nicht so viel. Nee, da bin ich gar nicht mal so gut, glaube ich. Aber wo ich mich wirklich hemmungslos ins Rennen werfe, weil ich denke, das kann ich toll, ist alles, was mit Dokumentation und Voice-Over zu tun hat. Mhm. Also ich liebe den Off machen zu dürfen. Und es gibt auch eigentlich kein größeres Kompliment als, ja, wenn eine gute Doku läuft, sage ich halt auch mal branchenfremden Leuten gerne Bescheid, ne? Und wenn es dann heißt, so, ja, ich habe mir diesen Link, habe ich mir angeguckt, aber ich habe das auch ganz geguckt, aber nach 5 Minuten hatte ich irgendwie vergessen, dass du das bist.
Aha,
so, dann habe ich das Gefühl, dann hat man das richtig gemacht. Die Leute sind irgendwie in der Story und nehmen die Infos auf, ohne irgendwie, dass du dich dauernd so, hallo, ins Bild quetscht, so, ich bin's, hörst du? Ja, also das ist mein Lieblings.
Ja, das ist ja sowieso generell, wenn es, auch beim Synchron, wenn dir die Synchronisation nicht auffällt,
dann ist gut.
Ja, dann ist sie am besten, ne? Ja. Weil sie kann dir eigentlich fast nur negativ auffallen.
Ja. Also was ich noch nicht hatte, wo ich aber richtig Bock zu hätte, wäre so ein richtig übles Trash-Format. Also ich durfte mal so eine Pilotenreihe sprechen für so ein Ärzteformat auf RTL.
Mhm.
Also 5 Folgen haben wir fertig gemacht und das ist dann irgendwie nie auf Sendung gegangen. Das war richtig unterirdisch. Da war selbst auf dem Schild von dem Arzt, um den es ging, waren irgendwie Rechtschreibfehler. So, also auf diesem...
auf der Bauchbinde quasi, oder?
Nein, nicht auf der Bauchbinde, sondern wenn die das Haus gezeigt haben, mit welche Ärzte da so arbeiten, waren da Schreibfehler auf diesem dafür hergestellten oder in Kupfer getriebenen, was auch immer, Schild.
Das ist wie so Tattoos von so harten Rockern, wo da eine Kolonne draufsteht oder so.
It's It My Life von John Bovey. Ja. So, und da war ich richtig traurig. Also nicht nur wegen der Kohle, natürlich auch, aber... Ich dachte, ich hätte richtig Bock, einmal in der Woche so den Hardcore-Müll, das war so Scripted-Zeug auch, mit ganz abstrusen Dingen, die passiert sind. Das hätte ich gerne gemacht.
Weil im Prinzip, ich meine, du machst ja deinen Job trotzdem da professionell bei und du lachst dich quasi ins Fäustchen darüber, wie bekloppt das ist.
Ja, es macht ja einfach total Bock.
Ja. Ich war mal im Rennen für jetzt neulich, ich erzähle das einfach, weil ich habe keine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, im letzten Jahr für die Stimme für Love Island zu werden.
Ja.
Ne? Das ist ja auch so ein großer krasser Blödsinn. Und das wäre wirklich halt, ich fand jetzt nicht das Projekt total geil, dass ich da mitmachen wollte. Aber
ja,
aber das
du hättest
halt,
auch Bock gehabt.
Weil ich nämlich einen Monat nach Mallorca hätte gemusst, weil der spricht das vor Ort, der Sprecher tatsächlich weil der halt irgendwie morgens die Sendung von gestern spricht und dann noch Änderungen oder so. Und klar, Kohle war auch geil gewesen. Und ich hätte einfach auch Bock gehabt, da irgendwie dabei zu sein, irgendwie das zu machen. Auch wenn ich es total, ich gucke es mir niemals an. Ne?
Aber, nee, guckst du keinen Trash-Fernsehen?
Nee, wir haben tatsächlich zu Hause kein lineares Fernsehen. Ich meine, mittlerweile
sowieso
irgendwie nicht mehr.
Ja.
Ne? Aber
heißt ja nichts.
Also wenn, dann wird echt nur Netflix angemacht oder Prime oder eigene Filme, die ich mir legal runtergeladen habe.
Ja.
Also YouTube natürlich dann auch viel. Ne? Da holst du dir deine Dosis Schrott. Nee, da weiß ich auch, was in der Welt da passiert dadurch.
Ja. Ja, ich habe da so eine Weakness. Also ich gucke, ich habe mich mehrere Jahre verweigert und dann wurde ich schwanger und ich habe mein Baby Ende Januar geboren, also ich konnte mich dann den Winter über auch kaum noch bewegen und war einfach super faul und abgefuckt und dachte, jetzt gebe ich ihm eine Chance und dann hing ich an der Nadel vom Dschungelcamp.
Okay.
Seitdem jedes Jahr alle Folgen.
Wann war denn das erste Mal? Weil ich sag, die ersten 2, vielleicht 3 Staffeln habe ich auch geguckt, als es noch neu war. Auch Big Brother habe ich die allererste Staffel mit Jürgen und Slutko noch geguckt.
Nee, das habe ich alles nicht.
Okay.
Da bin ich alles Jungfrau. Es kam sehr spät, meine Liebe.
Aber es ist auch, es hat auch ein bisschen was Erhabenes, finde ich, wenn man es nicht guckt und andere Leute reden darüber. Ich finde, dann fühle ich mich manchmal besser.
Nein,
pass mal auf jetzt. Ich sage jetzt nicht, weil das Abschaum ist, sondern, also ich meine jetzt, ich bin dann froh darüber, dass ich der Versuchung widerstanden habe und es nicht geguckt habe, weil ich weiß, ich habe meine Gehirnzellen dafür freigelassen. Die können sich was anderes merken, was wichtiger ist fürs Leben oder...
Nee. Das liegt mir sehr fern. Also ich benutze meine Gehirnzellen richtig gerne für Dinge, die keinen Mehrwert haben.
Bist du dann auch immer bei Twitter unterwegs und sagst, habt ihr gestern geguckt?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin einfach ein ganz, ganz, ganz
stiller
glückliche
Konsumentin.
Ich setze mich dahin, meiner Schüssel Eis und denke, jetzt geht es los. So, mein Mann hat sich natürlich auch super lange gewehrt, aber nicht so lange, wie er wollte. War dann auch schon schnell in den Fängen.
Ja, Männer
wollte,
können sich der Frau ja dann auch nicht mehr so lang wehren.
Nee, der wollte dann einfach ganz klipp und klar wissen, wie es weitergeht. Also, das will man dann wissen. Ich meine, das ist toll getextet und so, das macht einfach mega Bock. So, das sind lustige Moderationen. Das sind immer toll zusammengestellte Leute. Ich finde, das ist ein klasse Format, von dem ich mir wünsche, dass es noch 30 Jahre Bestand hat.
Ja, wer weiß. Vielleicht kommt ja noch eine Schwangerschaft, wo du dann mal wieder richtig deep-diven kannst dann da rein.
Oh.
Wer weiß.
Genau, so werde ich sie dann zeitlich. Nee, David, also jetzt geht noch nicht, weil Endphase muss ich im Januar haben, sorry.
Und Computerspiele machst du aber auch manchmal, ne? Oder?
Mhm.
Oder viel, oder? Weil ich zähle das so ein bisschen zur Synchronisation.
Viel auch nicht, aber habe ich schon oft gerne mitgemacht.
Und hast du auch schon mal Hörbücher hier und da gemacht oder Hörspiele?
Mhm. Aber auch nicht so viel. Ich mache halt ultra viel diesen ganzen E-Learning-Quatsch und Imagefilme.
So Industriefilme
quasi. Industriefilme, Imagefilme, E-Learnings und sowas. Telefonschleifen mache ich wirklich auch viel mittlerweile.
Es ist ja auch das Lukrativere, weil es, ich sag mal, weniger Zeitaufwand ist für mehr Kohle, ganz blöd gesagt.
Ne? Das mache ich richtig viel.
Hast du da auch eine eigene Aufnahmemöglichkeit oder gehst du immer...
Nee, ich gehe immer zu Make Music in St. Augustin, zu Andi und Arndt, da geht der Che auch oft hin. Da nehme ich meinen ganzen Krams auf, den ich mir so an Land ziehe. Ja, und jetzt in Corona haben wir schon mal angefangen, auch so eine Box in den Keller zu zimmern. Neulich war Hochwasser, mussten wir sie wieder abzimmern. Jetzt zimmern wir sie da wieder hin.
Hochwasser bei euch da?
Ja, also das hat das Grundwasser vom Unwetter hat sich hochgedrückt in allen Räumen. Meine Tochter fand es super, hat sich die Gummistiefel geholt, ein Eimerchen, fand das richtig knorke. Wir anderen nicht so.
Wie alt ist deine Tochter?
3,5.
Okay, die ist dann noch nicht so weit, dass man die, dass die auch Lust hätte, das auch zu machen. Was, oder versteht die, was Mama?
Die versteht, was ich mache. Doch, fragt dann auch manchmal, wo ist heute deine Arbeit? Und dann sage ich irgendwie beim Andi oder beim Arndt und, oder in Köln oder in Düsseldorf oder am Computer. Das peilt die schon. Aber dann irgendwie neulich war ich nochmal zu hören in so einem Amazon-Radiospot und dann habe ich den laut gemacht im Auto und meinte, hier, das bin ich, hörst du? Und da, den Zusammenhang hat sie dann aber irgendwie nicht kapiert. Das fand sie irgendwie verstörend. So. Also es gab so ein Gesicht in meine Richtung im Sinne von, was willst du von mir? Das konnte ich ihr noch nicht vermitteln.
Was sind denn noch so ein paar Sachen, wo du dann noch sagst, da habe ich noch Ambitionen, da noch reinzuschlüpfen? Also du hast ja eben schon gesagt, diese Doku-Sachen machst du gerne und so ein bisschen Trash würdest du gerne noch machen, ne?
Ja, das fände ich richtig gut.
Ja, wenn du sagst, du hast bei Synchro machst du nicht so viel, weil das glaubst du, kannst du nicht so gut.
Nee, es liegt mir einfach nicht, Leute. Ich habe da auch da nicht die richtige Stimme für. So, das ist irgendwie, irgendwas hat.
Aber hast
da
du dann da schon quasi aufgegeben oder denkst du...
Ich habe mich da schon aufgegeben.
Gut, okay.
Nicht komplett, aber ist auch nichts, was mich irgendwie ärgert oder so. Also. Ist halt so. Nee, also in der Kombination mit der Schreiberei ist das halt total cool, diesen ganzen E-Learning und IVR-Krams abzugrasen, ne? Und dann irgendwie machst du um 10 einen Job und.
Ach, der Che ist ja.
Der Che ist omnipräsent in meinem Leben.
Diesen Podcast hier.
Machst du irgendwie von 10 bis 11 einen Job und kannst dann irgendwie noch Schreibzeug machen. So, diese Mischung finde ich ziemlich gut.
Ja, gut, das stimmt. Das ist natürlich richtig.
Weil das ist natürlich deutlich schlechter bezahlt als Sprechen. Also wenn man nicht zu den Top Ten gehört.
Ja, also auf jeden Fall in Relation Zeit
ja,
und
genau.
Bezahlung natürlich. Ja. Ne? Aber gut, da sage ich immer, da gibt es ja dann, du machst das ja dann trotzdem auch, weil du das gerne machst und weil das dann eine Leidenschaft
ist. Ja, das ist ne? voll. Daran habe ich auch gelitten, als mein Kind noch sehr klein war, wo ich dann wirklich nur die Brotjobs gemacht habe. Ne? So einfach Kohle nach Hause holen und weiterwickeln. So. Das fühlte sich für mich 2 Jahre lang ungefähr so an. Und da habe ich richtig dran gelitten, dass ich gemerkt habe, ich mache so diesen ganzen Kreativteil nicht. Der hat keinen Platz. So, ich gehe irgendwie raus und fahre nach Düsseldorf und spreche einen Werbespot. Und es ist halt mega geil, wie viel Kohle man damit verdienen darf, das weißt du. Aber ich bin ein bisschen verrückt geworden, dass diese ganzen Output-Sachen, dass man irgendwie sein Gehirn richtig selber beanspruchen muss, nicht nur um den Text zu verstehen, sondern um was auszuwerfen, das hat mir richtig gefehlt. So.
Kreativität spielt bei dir dann auch eine große Rolle in der Selbstverwirklichung, ja?
Wenn du den Satz so sagst, finde ich, klingt das richtig eklig, aber du hast vollkommen recht. Ja.
Ist auch nicht wegen des Inhalts, nur wegen meiner Stimme, weil die so eklig klingt.
Ja. Andersrum. Nein, es gibt so Sätze, ich finde, da fällt es einem schwer, das über einen selber zu sagen. Also es fällt mir auch immer noch schwer zu behaupten, ich sei ein kreativer Mensch, da muss ich mir halt selber fast in die Kapuze reiern. So, ich finde es bäh. Aber es ist offenbar wahr. Also diese 2 Jahre mit einem sehr kleinen Kind, kleine Kinder haben sehr viele Bedürfnisse, die man auch, und manchmal muss man die auch kreativ lösen, aber den größten Teil davon muss man ja einfach durch Fleißarbeit lösen. Ohne Gehirn. Daran habe ich gelitten, ja.
Machst du denn Musik auch irgendwie? Singst du auch oder so? Nee, gar nicht, nee.
Witzig, dass du fragst. Ich habe gestern hat eine Kundin nach einem Demo gefragt, wo ich irgendwie besonders glücklich klinge. Und habe ich gemerkt, aber nicht werblich. Das war die Ansage. Glücklich, aber nicht werblich. Habe ich nichts gefunden. Habe ich nicht. Aber dann bin ich irgendwie.
Nehmen wir gleich auf.
Okay, alles klar. Dann bin ich auf einen Mix gestoßen. Da habe ich nämlich mit dem Andi von Make Music mal so einen Abend verbracht und wir haben aufgenommen Leonard Cohen-Zeug. Und da habe ich gesungen und habe gestern gedacht, oh Gott, ich würde so viel Geld dafür bezahlen, um den Rest des Tages mit sowas verbringen zu können. Wo ich wirklich dachte, ich muss das nochmal an den Start bringen, dass jemand mit mir
Musik
also,
machen, also
ja,
singen und so.
Ja, und auch so richtig.
Also, weil du hast Spaß dran, sag ja?
Ich habe da Spaß dran. Ich bin nicht sonderlich gut, aber es macht mich richtig glücklich. So richtig über die Stränge schlagen, auch zeitlich, zu sagen, komm, wir machen jetzt 10 Stunden von vormittags bis abends, beschäftigen wir uns nur damit. Hätte ich Bock.
Ja, dann bist du in 3 Jahren Musical-Sängerin. Vielleicht.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Nee.
Aber vielleicht dann in Indien.
Oh, auf gar keinen Fall.
Bollywood-Musical.
Ja.
Geil, ne?
Nee, bin auch viel zu alt jetzt. Bin noch Al Shabrak.
Auch weiß ich nicht, mit so ein paar, in so einem tollen Gewand und dann, das fällt doch bestimmt nicht auf,
dass du
schon so alt bist.
Doch, ich bin absolut in der Kategorie mindestens MILF angekommen. Wie heißt denn die, die danach kommt? Kuga, glaube ich?
Ist das nach MILF? Ist das
ich meine schon. Ist das nicht linear sortiert?
Ja, ich weiß, ich kenne die auch nur einzeln, die Begriffe, aber ich wusste nicht, dass das die Reihenfolge, weil die MILF...
Also wenn du jetzt ein Porno anmachst und dann heißt es irgendwie, das ist eine MILF, dann ist die ja meistens so 25.
What? Ehrlich?
Ja, klar.
Muss ich heute Abend nochmal nachgucken.
Ja, guck nochmal. Also das geht dann schon früh los.
Ich finde es immer so interessant, wie es so, ich meine, die Welt ist groß und es gibt viele verschiedene Kulturen, aber wie wir so gar nichts von diesem Bollywood ist der größte Scheiß da, ne? Und hier ist das so ein exotisches Ding, von dem man so ab und zu mal was ab, bis in so ein paar Sprenkler abbekommt. Ne?
Ja, auch was sie raushauen. Die hauen ja viel mehr raus als Hollywood. Mhm. So mengenmäßig.
Und trotzdem auch hochqualitativ.
Mega hoch,
ne?
Ja. Also ich kenne einen Freund von mir, Stuntman, und der hat einmal Shah Rukh Khan gedoubelt, als sie was in Deutschland gedreht haben.
Cool.
Und das ist in meinem Precious-Ordner auf dem Computer, wo so die schönsten Fotos aller Zeiten drin sind. Das unter anderem mein Kumpel Karl. Neben Shah Rukh Khan, so geschminkt, als sei er Shah Rukh Khan. Das ist so, es gehört so zu den Fotos, die muss ich mir angucken, habe ich gute Laune einfach. So ein Garant.
Ja, das kannst du dir angucken beim nächsten Mal, wenn du nochmal eine glückliche Demo aufnehmen musst oder so.
Das stimmt, dann nehme ich diesen Ordner mit. Das ist gut.
Ich habe ja auch Kameramann gelernt und habe eine Zeit lang als Kameramann auf Hochzeiten gearbeitet. Und
da sieht man bestimmt auch viel.
Da sieht man auch viel. Vor allen Dingen, aber auch interessant, weil das irgendwie, dann hast du mal eine griechisch-orthodoxe Hochzeit, die war dann ganz anders als irgendwie tatsächlich eine indische oder eine türkische.
Hammergeil.
Also richtig vollkommen eskaliert, diese Dinger. Das ist richtig cool. Und mein Kameramann-Kollege hatte seinen kleinen Cousin immer so als Helping Hand dabei.
Mhm.
Und der war so 18, 19 oder so. Und der war ein richtiger Martial Arts-Typ. Also es war auch Asiate und der konnte richtig. Philippine war es, um es jetzt mal wirklich auch genau zu sagen, Philippiner. Und der konnte so richtig geil Salti machen und hat auch immer dann irgendwie auf der Hochzeit am Ende dann irgendwie nochmal ein Salto gemacht für die Crowd und alle haben gejubelt. Mhm. Und der hatte mir dann erzählt, dass er tatsächlich auch in einem James-Bond-Film als Stuntman gebucht worden ist und er hat nur irgendwie 2 Fäuste in den Magen bekommen oder so, musste einmal gegen die Wand geschmissen werden und hat 40.000 Euro oder so bekommen dafür.
Ja, boah. Dann haben wir wohl den Beruf verfehlt.
Ja, ich sag's dir, ne?
Ja.
Also, wir können ja mal eine Demo aufnehmen, gleich mit Video, du als Kaffeekanne mit dem Purzelbaum.
Ja,
und dann stellen wir das nochmal online. Dann
ja,
wirst du dann
das könnte ein Hit werden, aber in anderen Kategorien in diesem Internet. Ich als Purzelbaum in der Kaffeekanne.
MILF macht
ja. MILF is wearing a Kaffeekanne.
Und flog mit ihrem Karton.
Ja, nee. Nee, also ich glaube, ich muss da jetzt roundabout in diesem Genre bleiben.
Okay, gut.
Ich möchte mich nicht nochmal komplett neu orientieren.
Du bist aber auch gut unterwegs. Also du machst das gut und ich bin Fan deiner Stimme. Nicht zuletzt habe ich dich deswegen eingeladen und auch vorgeschlagen damals für die...
Thank you very much.
Yes, you're very welcome. Ich hoffe, dir bleibt deine Mut und deine Leichtigkeit, die du hier jetzt heute präsentiert hast, lange noch bestehen.
Ah, das wäre schön. Ja.
Und ich wünsche dir alles Gute und auch für die Familie.
Auch für die Familie, auch für deine Familie.
Ja, weil wir so viel darüber sprachen.
Ja, das
jetzt,
stimmt.
Ne? Will ich nicht einfach ignorieren jetzt. Ne?
Ja.
Wenn, David und die Tochter heißt?
Carla.
Die Carla.
Ja.
Kleine Carla.
Ich wünsche dir auch alles Gute und bedanke mich sehr herzlich und auch förmlich für die Einladung.
Okay, gleich nochmal schriftlich auch, ja?
Ja, ja,
das
rückbestätige ich Ihnen sehr gerne schriftlich.
Vielen lieben Dank.
Danke.
Tschüss, Nina.
Tschüss.